Willkommen zu einer neuen Episode von Forza, einem Fußballpodcast vom Blick. Mein Name ist Tobias Wedermann, Fußballchef vom Blick. Und heute ohne Florian Ratz, aber dafür mit dem Schweizer Rekord-Nationaltorschütz, vierfachen Schweizer Meister und noch ganz viel mehr, Alex Frey. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Florian muss heute mal pausieren. Nächste Woche ist er wieder dabei. Hat viel geschafft. Sehr fleissig, aber ich glaube, wir zwei können das auch ohne ihn. Auch wenn es ein herber Verlust ist.
Das ist es
auch. Ja. Alex, ich würde sagen, wir tun heute ein bisschen aufteilen. Ein bisschen Super League analysieren. Ist sehr viel passiert in den letzten Wochen. Und dann auch vorausblicken auf die Schweizer Nationalmannschaft. Hat ja auch ein paar Themen gegeben in den nächsten Tagen oder auch heute rund um die Nazi. Und bin gespannt auf deine Expertise. Ich würde gerne anfangen mit dem Tabellenführer.
Ja.
Der FC Thun. 9 Punkte Vorsprung. Durch das Konkurrenz gepatzt hat im Titelrennen. Beste Offensive von der Liga, beste Defensive von der Liga. 6 Siege in Folge, 10 von 13 Spielen gewonnen. Sie fangen jetzt auch Spiele an gewinnen, wo es nicht zwingen müsste gewinnen. Wie jetzt gegen Servette, was kurz vor Schluss noch ein sehr schönes Freistoss-Goal macht zum 1-0-Sieg in Genf. Ab wann kann man beim FC Thun vom Meisterkandidat reden?
Also zuerst finde ich es mal cool, dass ein Aufsteiger da ist, wo das richtig gut macht. Aber nicht nur auf dem Platz, sondern ich habe auch das Gefühl, das, was man mitbekommt, neben dem Platz, klare Strukturen, ohne grosses Gejaule links und rechts, kein Geschrei, immer Ruhe eigentlich im Verein. Ist auch ein toller Verein, das muss man sagen. Ich auch dort in der Vergangenheit. Und klar hat meine Vergangenheit beim FC Thun irgendwo in 98 oder 99 nicht wahnsinnig viel mehr zu tun mit dem FC Thun. Aber vom Gesamten eigentlich, vom Familiär ist das immer noch genau gleich. Es ist im Verhältnis beschaulich. Es ist, aber sie wissen sich wie einzuordnen. Ich finde es einfach cool, dass ein Aufsteiger nicht da ist, wo dann irgendwo noch immer Punktelieferant ist und irgendwie 3-4 Monate braucht, bis er sich adaptiert hat an die Liga, sondern die machen das richtig gut. Bisschen Parallele zu Kaiserslautern. Und so wie der Mauro, wie ich ihn kenne, und auch anhand von den Aussagen, wird er intern sicherlich die Euphorie nicht bremsen, wird sie aufrechterhalten, aber gleich ein bisschen mahnen, dass das ein Marathon ist und nicht ein Sprint. Und nach aussen finde ich aber super von ihm, dass er sagt, die Leute dürfen träumen. Aber es ist jetzt einmal ein Drittel von der Meisterschaft vorbei. Es ist aber klar, dass irgendwann wird der Moment kommen, auch für einen FC Thun, wo sich der Druck wird erhöhen, weil die Erwartungshaltung plötzlich da ist. Also das heisst, du bringst dich in eine Ausgangslage, wo es dann eben nicht mehr darum geht, in die ersten 6 zu kommen, sondern du musst in die ersten 6 kommen, weil du schon so viele Punkte hast, oder? Ich glaube aber auch, dass der FC Thun irgendwann, weil jede Mannschaft in einer Saison eine Base hat, die will kommen. Die Frage ist einfach, wie lange habt ihr an? Ist es 6 Spiele oder ist es eben noch 2-3 Spiele? Und ich glaube aber, dass sie das relativ gut in den Griff bekommen. Ein Drittel von der Meisterschaft ist vorbei. Es ist noch wirklich ein langer Weg. Aber sicherlich Februar, März, April, ja, dann kannst du wirklich davon träumen, ja.
Aber 9 Punkte schon. Also, man sagt zum Beispiel in der Bundesliga, Bayern ist schon so gut wie Meister.
Ja, gut, aber das ist ein richtiger Unterschied.
Sind aber 6 Punkte Vorsprung. Ich meine, du kannst auch sagen, ein Drittel von der Saison, aber es sind schon 9 Punkte. Und Basel sieht mir jetzt nicht genau aus, werden wir sicher auch noch darüber reden, dass die mit der Doppelbelastung jetzt werden durchmarschieren in naher Zukunft. IB dasselbe. St. Gallen ist auch zu wenig konstant.
Ja, aber die Mannschaften, die du genannt hast, haben natürlich auch die Erfahrung mit der Doppelbelastung. Also IB hat eine Erfahrung mit Doppelbelastung, der FCB hat eine Erfahrung mit der Doppelbelastung. Die Qualität vom Kader ist auch so ausgelegt auf Doppelbelastung. Nachher geht es immer darum, wie kannst du performen. Mhm. Also wie schaffst du es, oder innerhalb von 3 Tagen immer deine Leistung zu bringen. Der FC Thun hat das nicht, das ist richtig, aber es ist so lang noch. Lugano hat man irgendwo gemeint, ja, die sind schon abgeschrieben, links und rechts hat man gehört, oder in Frage gestellt, Mattia, ist es noch der richtige Trainer, ist es nicht der richtige Trainer, und jetzt plötzlich wieder da. Also es geht relativ schnell, 9 Punkte, ja, sind 9 Punkte, aber das sind 3 Matches. Achtung. Plus mit dem Goalverhältnis sagen wir 4, weil du ja noch Punkte eigentlich als Ersatz hast. Aber das ist einfach noch aufzuholen. Es gibt aber eine gewisse Punktzahl, wo ich dann muss sagen, so, jetzt wird es kritisch für die andere Mannschaft.
Also du würdest sagen, wenn es März, April immer noch so steht oder immer noch erster Platz sind, dass man dann anfangen kann, sie als ernsthaften
Meisterkandidat. Ja, ich vergleiche das immer mit Parallelen auch in der Challenge League. Oder dort geht es ja rein, nur wer kommt in Barsch oder wer steigt du. Und du holst deine Punkte, ich bin einverstanden, du holst sie September, Oktober, November. Aber dann, wenn du musst parat sein, ist Mitte, Ende März, April, Mai, dann zählt es. Weil dort ist jeder Punkt maßgebend, um dass du eben rauf kannst oder nicht rauf. Und am Ende des Tages, also wenn man parallel jetzt ein bisschen ziehen mit der Challenge League, dann kannst du in den Barrage kommen, wenn du aber dann nicht rauf gehst, die Saison ist nicht verkatzt. Du hast eine gute Leistung gemacht, aber es geht nur rauf oder nicht rauf. Ja. Ganz einfach. Und so ist es eigentlich in der Super League auch. Oder letztes Jahr hat man Parallelen mit Luzern eine super Saison gehabt. Ich glaube, zweite gewesen, wo man in Championship Group gekommen ist, oder? Ein bisschen oder dritte, hat ein bisschen auf Träumen. Und am Schluss hast du nicht einmal das Internationale geschafft. Das meine ich mit März, April, Mai. Dann musst du parat sein. Und wenn dann der FC Thun immer noch so ist, dass er zwischen, ich sage jetzt mal, 6 bis 9, 7 bis 10 Punkte Vorsprung hat, dann ist klar, dann wird aber auch der Druck beim FC Thun gross, dass ein Fußballwunder geschehen kann.
Kommen wir doch zum FC Basel. Aktuell noch verfolgen Nummer 1, weil St. Gallen und Luzern haben noch ein Nachholspiel offen. Ich glaube, beide könnten
sein. Lugano.
St. Gallen und Lugano. St. Gallen könnte FC Basel überholen. Theoretisch, FC Basel hat verloren gegen Lugano gestern im Jockeli. Und man hat so ein das Gefühl, oder ich komme jetzt wieder auf die 9 Punkte, jetzt schon 9 Punkte Rückstand auf der ersten. Man hat jetzt zwar gewonnen in der Europa League, aber auch nicht irgendwie wahnsinnig überzeugend. Man weiss irgendwie, oder von außen habe ich mit vielen Leuten, wenn ich rede, das Gefühl, man weiss nicht so, wo der FC Basel aktuell steht.
Ich habe den FCB gegen Bukarest gesehen. Dort ist es eigentlich phasenweise so ein Spiel 50-50 gewesen, bis zum Platzverweis. Und dann ist für mich eigentlich klar gewesen. Ich hatte einen Anlass an dem Spiel. Wir haben aber gemeinsam den Match geschaut. Ich hatte den Tipp 3-0. Ich bin ein bisschen falsch gelegen, weil Bukarest einen Ausgleich gemacht hat. Aber der FCB daheim, europäisch, ist ganz etwas anderes. Und dort ist er gefestigt, dort geht's eben auch wieder das, was ich vorher gesagt habe, mit der Erfahrung international, mit dem Publikum, der ganze Club, wo weiss, wie umgehen mit internationalen Matchen, wo sich dann aber auch auf die Mannschaften übertreibt, oder? Und der FCB scheint ein bisschen so, dass man ein bisschen, ja, immer mal wieder so ein bisschen Ausrutscher hat, gegen Mannschaften, wo du vielleicht sagst, du, die musst schlagen. Hankerum muss man sagen, Lugano daheim, wenn der Scheck den Penalty macht, glaube ich, geht das Spiel auch in eine andere Richtung, oder? Macht ihn aber nicht, da bin ich verstanden. Mhm. Er verschießt nach langer Zeit wieder einmal einen Penalty, wo dir eigentlich in der Heimspiel als FCB eher nicht darf passieren, dass du verlierst. Du musst mindestens eigentlich einen Punkt holen. Aber meine Frau hat gesagt, die Saison ist noch so lang, dass die internationalen Matches, das ist nicht eine Belastung, sondern das ist etwas Schönes eigentlich. Und die Spieler wissen das auch, dass das etwas Schönes ist, weil am Ende vom Tag, wenn du wirtschaftlich noch willst denken, geht es ja auch darum, um einen Kadermarktwert steigern international. Oder? Du steigerst nicht unbedingt die Marktwert jetzt rein nur in der Super League, außer du bist 17 und schießt 30 Goal, das ist klar, dann ja, funktioniert das. Aber die Marktwert als Team, wie auch als Einzelner, steigerst du in internationalen Match und das können sie ohne Probleme umgehen mit dem.
Hast du wirklich das Gefühl?
Absolut, doch, das ist kein Problem.
Ich weiss noch, am Anfang von der Saison mit dem Ludovic Mani über die Doppelbelastung geredet, über Rotation. Das findet ja jetzt alles nicht so statt. Ich habe schon das Gefühl, man hat es ja gestern gemerkt nach dem 1-0, die Mannschaft ist schon ein bisschen, ja, überpaced vielleicht, also wenig Rotation, die Transfer, die man gemacht hat für Breite, scheinen alle nicht so gut funktionieren. Du hast den Coindredi, der alles andere als überzeugt. Du hast den Brozinski vorne, der alles andere als überzeugt. Du hast den Salah, der alles andere überzeugt. Agbo Niffo ist nicht einmal im Kader aktuell.
Ja, aber gut, das hat ja nicht mehr die Doppelbelastung
zu tun. Ja, aber doch, du hast ja dann all die Spiele, die du eigentlich für Breite geholt hast.
Ja, aber man muss, Achtung, man muss immer ein bisschen aufpassen, oder? Und ich weiss nicht, wie der FCB das heute macht. Ich weiss es aus meiner Zeit. Die Jungs oder die Spieler müssen ja alle ein Stück weit auch integriert werden. So wie ich den FCB kenne, macht man das auch. Aber da gibt's halt Spieler, die brauchen ein bisschen länger, bis sie ankommen. Mo Salah hat auch 3-4 Monate gebraucht. He? Das darf man nicht vergessen. Das ist jetzt ein bisschen ein übertriebenes Beispiel, weil Mo Salah heute eine Weltkarriere gemacht hat. Aber mit dem will ich eigentlich sagen, dass du schon Skid-Spieler, junge Spieler auch, fremdes Land, wo da 3, 4, 5 Monate Anpassungszeit brauchen. Und so wie ich den FCB kenne, wird man das denen auch geben, wenn man überzeugt ist vom Spieler.
Und man hat aber schon das Gefühl, wenn jetzt so der Abstand vielleicht noch grösser wird werden, dass man dann so, wie man den FCB kennt in den letzten Jahren, dass man dann könnte nervös werden. In Sachen Meisterrennen.
Ja, also ich glaube, es gibt schon eine gewisse Punktzahl Rückstand, wo man kann nervös werden kann. Ja, das ist so. Ja.
Die ist aber nicht mehr weit weg, oder?
Die ist sicherlich nicht mehr allzu weit weg. Ja. Aber ich glaube, dass der Ludo... Oder nein, nicht der Glaube, sondern ich kenne den Ludo auch sehr gut. Der macht wirklich einen super Job beim FCB, hängt sich da rein oder auch mit ihm telefoniert und er lebt eigentlich unter der Woche lebt er in Basel-Land, also gerade in der Nähe von mir. Also der befasst sich mit dem FCB-Trainerjob 24 Stunden. Also er macht alles für einen Erfolg. Und nachher ist klar, dann brauchst du als Trainer auch in gewissen Phasen oder in einzelnen Spielen auch das Quäntchen Glück. Das darf man nicht vergessen.
Wie siehst du Xherdan Shaqiri? Es ist ja jetzt so, man hat wie die erste Saison hat das wie allen Kritikern wollen zeigen, dass er noch da ist. Und jetzt, die gleichen Kritiker haben dann im Sommer gesagt, ja, aber schau jetzt mal, wenn er dann Doppelbelastung, dann wird er sich dann schon bald mal wieder die Muskulatur melden und jedes Spiel kann er sicher nicht machen. Beweist er auch wieder das Gegenteil. Er spielt eigentlich immer. Aber durch das, was so wichtig ist, eben wenn er mal einen Penalty verschießt, dann kann dann ein Spiel auch mal hinten rausgehen. Oder wenn er vielleicht mal eine Kreativpause hat.
Ja, das ist, wie soll ich das sagen, so, als der Scheck bei uns dann mal in die erste Mannschaft gekommen ist, dann ist das ein junger Lustbub gewesen. Wo unfassbar einfach gut war. Und er hat aber den Vorteil gehabt, dass, wenn ich das so darf sagen, dass sich natürlich der Druck innerhalb von der Mannschaft schon auf 3-4 verteilt hat. Also das heisst, der Scheck hat eigentlich dazu mal jung, unbekümmert können spielen. Dann hat er aber gewusst, oder wir in der Mannschaft haben gewusst, du kannst dich auf einen Abraham hinten verlassen, du kannst dich auf einen Costanzo oder Jan Sommer verlassen. Wenn meine wenige Person kein Goal macht, dann macht es der Streller. Wenn der Streller nicht, dann macht es der Huckel. Also es hat sich so viel verteilt. Und wenn es der Huckel nicht ist, dann ist es der Stocker. Also die Qualität ist schon brutal gewesen für Schweizer Verhältnis. Heute ist es so, dass der Scheck natürlich sich selber auch, aber zu Recht, den Druck auch macht, die Verantwortung auch übernimmt. Aber es ist nicht ganz fair am Schluss, wenn man dann das Ganze immer am Scheck abladet. Also das heisst, schießt der Scheck ein Goal oder Assist gewünscht und wenn nicht, dann verlierst. Es müssen schon noch 3, 4 andere auch ein bisschen in Bredouille springen, um im Scheck auch zu helfen. Der Scheck ist gekommen und du hast es richtig gesagt, hat... Ich habe mal irgendeine Statistik gelesen, wahrscheinlich ist er der meist dekorierte Spieler in der Schweizer Geschichte mit Titel, wenn es mal recht ist. Aber mit wenigster Spielzeit dazu. Also ich glaube, irgendwie im Ausland habe ich Statistik gesehen, 10%, 15% von den möglichen Spielen hat er im Ausland gemacht.
Okay.
Und das nackt natürlich an dir, am Spieler auch, oder? Weil das ist ja nicht doof. Also der weiss ja auch, dass die Leute vielleicht denken, ja, ich habe zwar Titel gewonnen, aber habe nicht das meine ich nicht negativ, aber nicht anhand von der Spielzeit, nicht, dass dazu beiträgt, wie andere, sage ich mal, oder? Und er hat das aber in sich reingekommen, und darum ist er auch zurückgekommen zum FCB, um den Leuten nochmal eigentlich, vor allem beim FCB, den Leuten wieder nach langer Durchstrecke etwas wieder zurückgeben. Und das ist ihm absolut gelungen. Und er war noch nie so wenig verletzt wie jetzt. Ja. Das darf man nicht vergessen. Jetzt kann man sagen, der Trainingsrhythmus ist vielleicht nicht so hoch wie bei Liverpool oder so. Der Spielrhythmus, Intensität ist nicht so hoch. Kann man alles sagen. Aber ich finde eigentlich im Großen und Ganzen macht das auch in der zweiten Saison wirklich gut. Was einfach nicht kann sein, das ist klar, dass einfach der ganze Druck immer noch bei ihm ist. Das geht nicht. Und da ist die Vereinsleitung auch ein bisschen massgebend, ihm vielleicht, oder ich sage mal, zu überlegen, ob man nicht den Druck ein Stück weit von ihm wegnehmen will und noch jemanden dazu nehmen, wo der Druck von ihm oder ihm kann helfen kann, 20-30% wegzunehmen. Du hast gesagt, Proschinski, ich höre das auch alles. Ich lebe in Basel. Ich lebe in Basel lang, also im Raum Basel. Und ich höre das. Und wenn ich sehe, dass der Proschinski, das ist ein guter Spieler, der hat einfach ein Stück weit, jetzt kann man darüber diskutieren, ist es Unvermögen, ist es Pech? Ich sage einfach, es ist ein Stück weit auch Pech. Aber der Junge, oder Junge ist nicht mehr so jung, aber der Spieler braucht auch die Hilfe im Sinn von, dass man ihm den Glauben vermittelt, dass der Knopf wird aufgehen, weil Goalchancen, das Wichtigste am Ganzen, er hat die Goalchancen. Dass er sie nachher nicht macht, habe ich noch nicht ganz herausgefunden, ist es ein Qualitätsproblem oder ist es effektiv ein Pechproblem, aber er hat Chancen und das ist schon mal das Wichtige.
Aber hast du das Gefühl, also wir haben ja beim Alexander Isak mal die Diskussion gehabt, wann bist du ein Transfer?
Gut, stopp. Wenn jetzt mit dem Isak kommt.
Ja, aber 2 Millionen ist für Super League-Verhältnis schon noch relativ viel für einen Stürmer. Ja,
aber nicht für den FC Basel. Nein, 2 Millionen sind für den FC Basel nicht. Also sind auch viel Geld für den FC Basel, tut mich nicht falsch verstehen, aber in der Geschichte vom FC Basel sind 2 Millionen nicht viel.
Ja.
Das wäre für eBay auch nicht viel.
Prämie gehabt.
Das wäre auch für eBay nicht viel. Aber wir reden da, du hast es schnell zum Klammern auf über Isak. Ich habe das auch letztes Mal gesagt. Ich habe nichts gegen die Person, Alex Isak. Ich habe etwas dagegen, dass wenn man streikt für einen Wechsel, finde ich eine absolute Katastrophe. Mhm. Das ist, ich kenne ja ihn nicht. Ich kann ja nicht über ihn urteilen. Ich urteile das, was er macht.
Ja.
Und das Zweite, er hat noch kein Premier League Goal für Liverpool, wenn es mir recht ist. Und mit 150 Millionen, wo er auch nichts dafür hat, also das gekostet hat. Aber das ist dann schon mal eine Preisklasse, wo ich einfach ein bisschen etwas anderes kann erwarten. Weil du, weiss auch nicht, wenn du mal einen Ferrari gehst holen, dann erwartest du auch, dass der beim Rotlicht nicht abstellt. Und vielleicht beim Fiat Cinquecento ist es noch eher möglich, ohne Fiat Cinquecento nicht zu treten, überhaupt nicht. Aber ich rede, wenn du einen Ferrari holst, erwartest du auch von der Preisklasse, dass das Ding funktioniert.
Gut, Liverpool hat ein paar Ferraris gekauft diesen Sommer, alle funktionieren noch nicht so. Aber ja, wir sind jetzt wieder zurückgekommen zum FC Basel von Liverpool. was muss dort passieren in kurzer Zeit?
Also wäre mit dem Druck mehr der Albi Ayeti, wo aber insgesamt einfach zu wenig Goal schießt, das ist so. Ja.
Aber du sagst auch...
Gut, und der Marvin ist klar, der Marvin ergibt sich von alleine.
Der Scheck hat ja eigentlich den ganzen Sommer ist nicht müde geworden, zu betonen, dass er eigentlich gerne noch einen erfahrenen Spieler hätte, zum Beispiel in der Defensive. Ich finde, mit dem Danilio hat man einen sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem auch. Absolut, also ein super Transfer gelandet. Aber die Erfahrung natürlich nicht. Ich weiss nicht, ob er vom Typ so einer kann werden in den nächsten Monaten. Aber du würdest auch sagen, der Scheck hat nicht ganz Unrecht gehabt im Sommer, dass man vielleicht noch so einen hätte können holen.
Ja, die Frage ist immer, für welche Position holst du so einen, oder? Holst du einen erfahrenen Stürmer, einen, der dir 20 Goal garantiert, oder holst du einen Innenverteidiger, der erfahren ist? Da mische ich mich gar nicht rein. Das ist Personalpolitik, Transferpolitik vom FCB. Aber dass du einen vielleicht hättest müssen dazu holen. Jetzt neben Marvin, ihm, vielleicht noch der Thomas Schmid, wo erfahren ist. Kevin Rüegg wäre eigentlich auch so einer, der Erfahrung hat. Hat einfach Pech, dass er sehr viel verletzt ist. Aber man hat sich schon müssen überlegen, jemanden dazu zu holen. Ja.
Vielleicht noch schnell ein Wort zum Gegner Lugano. Sie haben 4 von den letzten 5 Spielen gewonnen. Wie du richtig gesagt hast vorher, eigentlich gefühlt ist der Trainer schon 7-mal angezählt worden diesen Sommer und man hat...
Ja, aber öffentlich. Also aufgrund von intern ist das nie zur Diskussion gestanden, das weiss ich.
Ja. Jetzt sind die wieder da. Sie haben noch ein Spiel weniger, wie ich vorher gesagt habe. Wenn sie gegen St. Gallen würden gewinnen, dann wären es punktgleich mit IB und FCB direkt hinter Thun. So schnell kann es gehen. Auch ein schönes Beispiel, jetzt in diesen Wochen, wo wir ganz viele Trainer Entlassungen gehabt haben, dass es sich vielleicht lohnen tut, auch mal an jemandem da.
Im Großen und Ganzen lohnt es sich immer, wenn du als Verein überzeugt bist. Nachher ist die Definition, was ist die Überzeugung beim Verein, aber es gibt unzählige Beispiele, wo das geklappt hat, wo man einfach sagt, weil der Trainer, und da habe ich ein bisschen das Gefühl, vor allem in der Schweiz, wie auch in einzelnen anderen Ländern, aber im Normalfall ist der Trainer der wichtigste Angestellte, den du hast. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass in der Schweiz ein bisschen das Flugwetter für Trainer ist relativ schnell da.
Ja.
Das stört mich ein bisschen.
Gutes Stichwort zum FC Zürich kommen. Dort ist die wichtigste Person im Verein, der Miloš Malinović, Sportchef und ein bisschen Trainer aktuell. Die haben das Horrorszenario können abwenden und haben es 2-0 gekehrt gegen den FC Luzern. 3-2 noch gewonnen. Dank roter Karte. Ich finde aber weiterhin in der Aussenbetrachtung, wenn ich das Spiel anschaue, wieder versucht man mit einer neuen, super tollen Statistik und Statistik, Taktik und Aufstellungsidee ins Spiel zu gehen. Wieder funktioniert es nicht und zur Pause muss man dann Margelo und den Phaeton, wo ja, glaube ich, 2 beste Spieler sind aktuell der Offensive vom FCZ, sind auf der Bank, sie muss man die reinbringen, die bringen dann logischerweise an die Wende. Also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist schon ein sehr glücklicher Sieg und es zeigt immer noch viele Probleme beim FCZ. Ich weiß nicht, wie du die aktuelle Situation ein bisschen aus der Distanz verfolgst, aber es ist ja schon sehr viel Zirkus, würde ich sagen, beim FCZ aktuell.
Es ist sicher nach außen sehr, sehr unglücklich, das ist ja so. Alle, die sich ein bisschen mit dem Fußball befassen und du die Geschichten mitbekommst, man muss immer ein bisschen aufpassen, was ist denn effektiv wahr und was ist nicht wahr. Ab einem Moment, wo dir 10 Leute bestätigen, dass es so ist, gehe ich mal davon aus, dass es wahr ist. Es gibt gewisse Konstellationen, das geht einfach nicht. Es geht in einem Club geht es immer um Rollenverteilung. Was ist deine Rolle im Verein? Mhm. Und der Trainer ist Trainer, er ist aber nicht Sportchef. Und der Sportchef ist nicht Trainer, sondern er ist Sportchef. Ganz einfach. Und diese Rollenverteilung gilt es einfach zu respektieren. Der FCZ hat eigentlich auf dem Papier und die Spiele, die ich auch immer ein bisschen sehe vom FCZ, eine gute Mannschaft. Ich muss sagen, wirklich interessante Spieler drin. Und dann geht es aber vielmals darum, und das ist so ein bisschen, du als Trainer hast eigentlich die Aufgabe, und das ist eigentlich das Schöne gesehen am Herr Kuhn, wo Nationaltrainer war. Der Herr Kuhn war nicht ein Nationaltrainer, der im stillen Kämmerchen sich 47 verschiedene Taktiken überlegt hat. Aber der Herr Kuhn hat es geschafft, dass die Spieler, 23, die selektioniert sind, am Morgen um 5 Uhr für ihn aufgestanden wären und durchs Feuer.
Mhm.
Und das ist das Hauptding als Trainer, das du musst haben. Es geht nicht darum, dass die jeden Spieler muss gern haben. Es geht auch nicht darum, zu jedem Spieler musst umarmen. Aber ein Team führen geht es darum, dass jeder Spieler dich respektiert und für dich durchs Feuer geht. Unabhängig davon, ob er spielt oder nicht spielt. Und deine Aufgabe ist es, ihm zu erklären, warum spielst du nicht zum heutigen Zeitpunkt, nicht 4-mal am Tag. Aber jeder Spieler muss wissen, was ist seine Rolle. Und da habe ich nicht das Gefühl, dass beim FCZ jeder Spieler weiss, was eigentlich ihm seine Rolle ist in dieser Mannschaft. Und Der FCZ hat jetzt mit dem Sieg natürlich gegen Luzern, muss man sagen, ja, ich sage es nicht, den Kopf aus der Schlinge gezogen, aber er hat ein bisschen für Ruhe gesorgt, vor allem nach außen auch, während der Nazi-Pause.
Ja, also wenn die verloren hätten,
dann genau, dann hat es relativ geraschelt im Blätterwald, oder, nehme ich an. Aber der FCZ hat eine gute Mannschaft und es wird sich zeigen, wird man den Trainer wechseln, wird man behalten, also ist der Dennis Hedinger nur Übergangstrainer, bis man einen neuen hat, oder holt man einen, aber das ist,
aber du bist auch Trainer.
FCZ, sie entscheidet.
Du bist auch Trainer, wenn du dich, also als Schweizer Trainer weißt, was aktuell dort passiert, als ausländischer Trainer kannst du dich schlau machen, wie dort die Rollenverteilungen sind und was dort alles passiert. Also, ich stelle mir das noch schwierig vor, einen Trainer zu finden, wo das alles mitspielt.
Also, wirst du gesagt, und Christian hat 40 Jahre lang immer einen Trainer gefunden.
Ja, ist ein gutes Argument. Ja, aber wirst du jetzt...
Du wirst immer einen Trainer finden. Immer. Nachher ist immer die Frage, passt oder passt nicht. Was ich einfach überrascht bin, ist, dass die Vereine eigentlich, viele Vereine, oder so zumindest habe ich das Gefühl, sich viel zu wenig mit der Personalie Trainer befassen. Was für ein Trainer passt zu unserem Verein? Und Konsequenz daraus ist immer, dass du etwa 3 auf der Payroll hast. Aber jammern alle, sie haben kein Geld. Ja, dann muss ich irgendwann mal sagen, sind sie selber schuld.
Was macht die Unruhe, wo man ja dann auch schon ein bisschen im Frühling gehabt hat, wo dann der Steven Zub und der Janik Brecher haben wir dann so ein bisschen gesagt, es ist schon nicht so einfach in der Nachbetrachtung gewesen, in der Rückrunde, wenn du die ganze Zeit Themen hast, die von außen reinkommen, wo ja jetzt auch nicht gezielt mir als Journalist erfindet, sondern die Unruhe, die herrscht ja im Club jetzt mehr als noch damals. Was macht denn das mit einem Club? Was macht das mit der Mannschaft? Ich habe das Gefühl, das muss ja die Spieler himmen. Und wenn ich den Dennis Hediger frage, sagt er, ja, er hat jetzt niemanden gesehen mit der Zeitung rumlaufen oder irgendwie darüber reden, was da für Sachen oder für Themen rund um den Club entstanden sind, sagt dann aber gleichzeitig später, dass er im UEFA Pro Lizenzkurs war und gar nicht, 2 Tage gar nicht tätig war. Also, das widerspiegelt ja irgendwie wieder alles, was beim FCZ so läuft.
Ja, du hast, oder? Zu unserer Zeit hat es ja keine Social Media, das hat es ja nicht gegeben. Aber selbst mir, wenn du gesagt hast, komm, ich lese mal eine Woche keine Zeitung, dann ist es eigentlich unmöglich, dass dir gewisse Sachen nicht zugetragen werden. Und wenn es Freunde sind, Kollegen oder innerhalb in der Stadt, wenn jemand etwas trinkst, schreit irgendeiner etwas oder du bekommst es mit. Und jetzt bei der Social Media Generation, ja noch mehr. Also das kann man keinem erzählen, dass er nicht mitbekommt, was rund um ein FCZ oder innerhalb vom FCZ los ist. Dass du als Spieler aber versuchst, das auszublenden und eigentlich so eine Kit willst machen oder eigentlich so eine Zusammenrutschen innerhalb vom Team, weil am Schluss ist jeder abhängig vom anderen. Ob es jetzt für den nächsten Schritt ist, ob es für das Ausklingen von der Karriere ist, ob es für einen Erfolg ist, ob es für Prämien ist und so weiter. Kann das auch eine Mannschaft näher zusammenbringen. Aber, und das ist so, im Unterbewusstsein hat es einen Einfluss.
Ja.
Du kannst schon 100-mal sagen, es belastet mich nicht, das stimmt nicht.
Gut, wenn sie es 2-0 aufholen, kann man durchaus sagen,
ja, gut, jetzt Mannschaft, ist die Frage, ist Luzern so doof gesehen, oder? Weil Luzern, da muss ich natürlich schon sagen, so sehr ich Luzern schätze und auch ein guter Freund von mir, der Remo Meier Sportchef ist, zum wiederholten Mal, ich habe Luzern Sion geschaut und habe gewusst, dass sie sind 3-1 in Führung gewesen und ich habe im Fernsehen geschaut und ich habe gewusst, was 3-2 kommt. Eine Frage von der Zeit, bis die das dritte Goal bekommen. Mhm. Warum auch immer, aber du spürst das. Und jetzt hier beim FCZ wieder 2-0 in Führung und am Schluss verlierst du 3-2. Der FCL verschenkt einfach viel zu viele Punkte und ich glaube, aber da ist es weniger die Qualität gewesen, vom FCZ oder Mentalität, sondern eher einfach an diesem Wochenende, ja, so leid, dass man tut, ein bisschen Doofheit vom FCL.
Aber was machst du das, oder wirst du das aufmachen beim FC Luzern, dass man hat immer so das Gefühl, ich habe das mit dem Florian auch schon diskutiert, oder? Die haben so viele coole Junge, die haben, da entsteht etwas, ein guter Trainer, relativ Ruhe im Verein. Man tut sie eigentlich so ein bisschen weiter oben verorten. So. Und dann hat er eben immer wieder so Spiel drin wie gegen Sion oder gegen die FCZ.
Ja, das hat natürlich auch mit dem zu tun, dass wenn du eine junge Mannschaft hast, gut, am Ende vom Tag, so jung sind sie dann auch nicht. He? Wenn du dann die einzelnen Positionen durchgehst, dann ist mit dem Ferreira der Einzige, glaube ich, unter 20, wenn es mir recht ist. Ottiger, all das ist ja alles ein bisschen älter. Villiger ist auch älter als 20, wenn es mir recht ist. Du kannst mich gerne korrigieren.
Du musst es raussuchen, um dich zu korrigieren.
Da drinnen ist es ein Stück weit auch so ein bisschen jugendliche Naivität, weil sie noch nicht wissen, was braucht es in welcher Situation. Also weißt, wenn du merkst, dass der Gegner zum Beispiel plötzlich aufkommt, dass der Gegner vielleicht 3, 4, 5 Chancen hat, dann geht es nicht um Beschissen. Aber dann musst du halt mal bei einem Niveau auf dir ein bisschen mehr Zeit lassen, dass wenn er faul ist, lässt er auch ein bisschen mehr Zeit. Du musst den Rhythmus brechen. Und die Naivität oder ein Stück weit die Erfahrung auch, das sehe ich nicht beim FCL, das ist so.
Ja.
Und sie sind eigentlich immer, Achtung, Vollgas, voll drauf los, in beide Richtungen. Und sie schaffen es aber nicht, das Spiel ein bisschen zu haben mit Beruhigung. Und du siehst eigentlich auch, wie sehr der Stankovic fehlt.
Ja.
Oder ich habe Brügge gesehen, oder, wo ich muss sagen, ja, das ist so ein bisschen das Taktgeber. Mhm. Oder? Zum richtigen Zeitpunkt immer ein bisschen fallen lassen, immer dort mal ein bisschen Spiel beruhigen. Und der hat das gehabt. Ob jetzt mit 18, 19 ist egal, aber er hat es einfach gehabt. Und beim FCL fehlt es so ein bisschen hin und wieder der, der clever ist und einfach der Rhythmus bricht.
Das, was Lugano gegen Basel zum Beispiel gemacht hat, was ja.
Genau. Und gut, Lugano ist natürlich, dort hast du natürlich die.
Paar alte Füchse.
Du hast aber auch, so Konstellationen von der, wie soll ich das sagen? Ja, einfach ein kleines Beispiel, wenn du einen Spieler hast von Norwegen, dann hätte das weniger als ein Kolumbianer, ein Argentinier. Weißt du, ein bisschen, was ich will sagen? Ja, ja. Die haben das Latinische, oder? Die wissen schon mit dem ein bisschen spielen. Wenn ich Barca anschaue, dann drehe ich mir fast durch, weil überall immer am Diskutieren, links, rechts und dort noch einen. Super cool zum Zuschauen. Aber die haben das. Also die wissen schon, wenn, was machen.
Ja. Du hast vorher von Clubs geredet mit Trainer of the Payroll. IB gehört auch dazu.
Ja. Wobei, da bin ich nicht sicher, nein. Also die haben, nein.
Patrick Rahmen vor kurzem noch. Jetzt
du gehst davon aus, dass dort eine Einigung stattgefunden hat. Also ich weiß es nicht, aber im Normalfall ist es so. Ja. Also im Normalfall.
Ja, ja.
Wenn du wieder einen Job annimmst. Ja.
Und Jerry Seoane ist sicher auch nicht wahnsinnig günstig. Aber ich habe auch versucht, einen charmanten Übergang zu IB zu machen.
Ja.
unterhaltsamste Partie vom Wochenende habe ich fast gefunden. St. Gallen, IB. IB gönnt klar 4-1, müsste aber nicht so klar sein. Also auch St. Gallen hat sehr viel Chance gehabt. Also sehr munteres Hin und Her. Man hat so bei IB das Spiel gehabt gegen Basel. 0-0 nach Trainerwechsel und so weiter. Dann in Griechenland ist es recht enttäuschend gewesen, auch sicher geschuldet an der frühen roten Karte. Und man hat dann schon so gedacht, oh, Trainereffekt, ja, und jetzt so ein 4-1 nach einer englischen Woche, Auswärtsreise, jüngste Verletzte, Gesperrte, ist das so ein bisschen Statement gewesen, oder ist auch da wieder einfach St. Gallen, vor allem im Defensivverhalten, noch ein bisschen sehr fehlerhaft gewesen und sind einfach gnadenlos bestraft worden?
Ja, was heisst ein Statement? Ich glaube schon, dass mit dem Jerry so der Glaube wieder da ist. Nicht Aufbruchstimmung, aber so ein bisschen, ja, so das Vertrauen wieder da ist. Auch für einzelne Spieler. Die Glaubwürdigkeit. Nicht, dass Giorgio die nicht gehabt hätte. Aber der Jerry kommt als Bundesliga-Trainer. Erstes Jahr Leverkusen sehr erfolgreich, meiner Meinung nach. Auch erstes Jahr Gladbach sehr erfolgreich. Wo schon die Autorität, die Respektsperson ist innerhalb von der Kabine. Ich sag's ein bisschen überspitzt formuliert. Dass man ihm mehr glaubt, oder? Wenn er sagt, oder wenn er etwas sagt, der Effekt, der wird kommen. Das ist eine Frage von der Zeit. Pech gehabt, also Pech gegen Pauk. Gut, darfst nicht 4-0 untergehen. Abgeschuldet natürlich ein bisschen an der, ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass IB in den letzten 8 Matches 8 Mal in Unterzahl die Spiele bestritten hat. Das darf nicht sein.
Ja.
Und das weiss der Jerry selber, dass sie das in den Griff bekommen müssen. Und jetzt aber in St. Gallen eigentlich, nicht nur im Score, auch St. Gallen hat seine Chance gehabt, ist eine gute Mannschaft, St. Gallen macht es wirklich gut mit dem Enrico Maaßen. Aber du hast schon gemerkt, eigentlich, es ist so wieder ein bisschen ein IB, wo eine Stabilität hat, ein IB, wo wieder ein seriöser Titelfavorit ist.
Wenn man IB verfolgt, ist mir immer so, oder ich im Speziellen gefahren von der Windfahne, dann machen sie so einen 4-1-Sieg und man hat das Gefühl, eigentlich mit dem Kader, wenn sie jetzt wirklich so weiter spielen, dann geht es ganz nach vorne und dann müssen Kandidaten im Meisterrennen. Und
nein, nachher verlieren das Kader, und das nachher, muss man klar sagen, das Kader ist wahrscheinlich das Schwächste von den letzten 7-8 Jahren.
Findest
du? Ja. Ja.
Da bin ich jetzt nicht gerade deiner Meinung.
Doch. Doch.
Mit Alvin Sanchez, Eddie Mills.
Gut, Alvin Sanchez ist noch nicht da, also der braucht noch ein bisschen Zeit. Also der spielt
zwar. Ja, zum Kader.
Ja, schon klar, aber.
Bedia, Fasnacht.
Ist nicht ganz so einfach. Bedia, okay, Fasnacht auch. Wir müssen ja nicht alle Namen durchgehen, aber es ist vom Gesamtkonstrukt Mannschaft, ist es sicher eine von der schwächeren Mannschaften für mich von den letzten Jahren.
Das ist jetzt aber nicht gerade das Kompliment an den, die das Kader zusammengestellt haben.
Ja gut, das hat nicht mit Kritik am Wuschu von Bergen oder mit dem Mathieu Bedia, wo jetzt auch dort dabei ist, oder Castella Schappi zu tun, sondern es hat mit dem zu tun, dass das eigentlich Parallelen ist zum FCB von der Vergangenheit. Es ist brutal schwierig, A, verlieren, B, holen, und das funktioniert genau gleich und hat die gleiche Qualität. Das ist unglaublich schwierig.
Mhm.
Häuslerzeit hat das geschafft, nachher hat man es auch noch ein Stück weit geschafft, bis irgendwann, muss man klar sagen, hat man es nicht mehr geschafft. Man hat nicht mehr 1-1 die Qualität bekommen, aber ist nicht allein nur die Schuld von diesen Verantwortungsträgern, sondern das hat auch mit der Entwicklung vom Fußball zu tun. Die Jungs, die Qualität haben, sind für Schweizer Verhältnisse einfach fast zu teuer geworden.
Ja.
Das muss ich klar sagen. Und dann musst du wirklich sicher sein, musst ihn lang beobachtet haben, musst ein bisschen Glück haben, dass er auch dann will kommen. Also das ist nicht so einfach. Und IB hat das Problem. Ich sehe kein Enza mehr, es tut mir leid. Auf Tour raus? Nein, sehe ich nicht. Ich sehe kein Fabi Rieder auf Tour raus. Vielleicht korrigierst du mich, aber sehe ich nicht.
Ich habe das Gefühl, bei dir im Sturm hat schon Potenzial zum 20 Goal schiessen, wenn er will und man ihn lässt. Aber hat es jetzt auch nicht immer gezeigt.
Also im Ausland gnadenlos gescheitert. He?
Ja, aber das muss ja nichts heissen. In Samé ist jetzt auch nicht gerade...
Auch gnadenlos gescheitert. Ja. Ja. Es geht dann um Schweizer Verhältnis. Ja. BD habe ich gesehen, ja. ist mit 8 Goal, glaube ich, Torschützenleader mit dem Vogt. Ist das richtig, wenn es mir recht ist?
Ja.
Ja. Wenn du vorne willst dabei sein, musst du jemanden haben, der dir 20 Goal aufwärts garantiert.
Ja.
Das ist einfach.
Was bei Basel nicht der Fall ist.
Gut, der Scheck hat letztes Jahr 37 Scorer-Punkte gehabt, mit 18, 19. Also, wenn du dann noch 19 Goal vorbereitest, dann kommt es auch an. He?
Ja, gut. Du hast vorher über das Trainer-Sein geredet, den Trainerwechsel verstanden von Giorgio Contini oder die Training von Giorgio Contini.
Es kommt darauf an, aus welcher Sicht, dass du mich fragst. Aus Vereinssicht oder aus Trainersicht? Also, grundsätzlich ist der George wirklich ein super Typ, ein Krampfer. Mir tut es eigentlich leid für jeden Trainer, der muss gehen. Weil das sind immer unschöne Gefühle. Dann gibt es die andere Seite. Jeder Verein hat das Recht, den Trainer zu entlassen. Es ist dort einfach ein bisschen einfacher als bei den Spielern. Du kannst, wenn einer nicht performt, nicht sagen, los, du gehst. Also gut, kannst schon. Aber wenn er 3 Jahre Vertrag hat, dann zahlst du einfach noch 2,5 Jahre im Aussen, dann kann er gehen. Das ist eine einfache Geschichte.
Darum hat mir der Rudi Völler mal gesagt, er hätte sehr wenig Mitleid mit seinen Trainern gehabt nach der Entlassung, weil die ja bis Ende Vertrag gezahlt werden.
Ja, ich glaube nicht, dass er es so gemeint hat, weil der Rudi Völler ist selber auch Trainer gewesen. Wobei der beim Rudi so gewesen ist, dass alles, was er anlangt, wird zu Gold. Das war eben so gewesen wie beim Franz Beckenbauer. Ja. Eine Trainerentlassung ist immer ist immer unschön. Es gibt aber gewisse Trainerentlassungen, wo dann einfach, musst sagen, ja, es zeichnet sich ab, dass es so wie kommt. Das siehst du einfach.
Und glaubst, jetzt ist mir Contini kein Jahr dort gewesen, Rahmen vorher auch nicht einmal ansatzweise ein Jahr. Glaubst du, mit dem Seoane, mit dem grossen Rückkehrer, Meistertrainer, kommt ein bisschen Ruhe in die Thematik?
Ja, absolut, ja.
Glaubst
du? Absolut, ja. Und das hat nicht mehr mit dem Partierrahmen zu, weil auch der hat eigentlich vom Typ her gepasst. Vielleicht von der Spielidee ein bisschen anders, Giorgio vielleicht auch ein bisschen anders, aber beides sind Charaktere, die unglaublich arbeiten, die empathisch sind. Das, was ich von außen kann beurteilen kann. Ich bin nicht jeden Tag in der Kabine. Aber vor allem beim Patty kann ich es beurteilen, weil ich ihn auch gut kenne und schätze. Am Schluss musst du aber auch, ja, es müssen dann alle auch Verantwortung übernehmen in einem Club. Weil irgendwann, du wählst ja auch deine Angestellten aus. Und es ist nicht einfach immer zu sagen, ja, der Trainer ist schuld, sondern irgendwann müssen auch die anstehen, die Jungs auswählen, oder?
Das Gefühl, das machen
sie? Du, ich möchte jetzt den Club nicht sagen. Aber es gibt zum Beispiel einen Club im Deutschen, wo ich nicht dran bin, aber weder als Trainer noch sonst, sondern einfach, weil ich eine gewisse Verbundenheit habe. Die haben mir so ein bisschen den Vorgang erzählt, wie die einen Geschäftsführer gesucht haben. Also dann haben sie eine Headhunter-Firma beauftragt, die haben durchleuchtet von 100 Kandidaten auf 20, von 20 auf 5. Das ist hochprofessionell gewesen. Jetzt kannst du mir sagen, okay, vielleicht bei der Trainerwahl hat man nicht immer die Zeit, oder? Bin ich einverstanden. Aber am Schluss, wenn du in der Schweiz, wo es so klein ist, 5-6 Telefon machst und dich bemühst, dann weisst du bei jedem Trainer Bescheid.
Mhm. Und das heisst?
Dass man es nicht gemacht hat, wahrscheinlich. Ist einfach so. Aber damit will ich sagen, dass du Professionalität, ich tue denen das nicht absprechen, denen Club, die Trainer entlassen. Aber es ist schon auffällig, dass, ja, das Geld verloren geht eigentlich, wo du müsstest in gute Spieler investieren, weil du falsche Personalentscheid triffst. Weil es geht ja dann immer weiter, oder? Der Co-Trainer eventuell muss auch gehen. Mhm. Und bei ihm bist du aber eine grosse Kunst. Co-Trainer bleiben eigentlich immer. Aber die Trainer gehen immer. Kann man auch so machen.
Dort nehme ich etwas Wunder. Sagen wir natürlich alle, ja, die sind schon Loyalität zum Trainer. Aber die Trainer, die ja wirklich eigentlich vom Club sind und jetzt schon mehrere Trainer überlebt haben, sagen wir jetzt Anführungszeichen, frage ich mich dann auch mal, schaffen die dann zu 100% mit dem Cheftrainer, der ihnen angestellt wird, und ist die Loyalität zu 100% oder ist es dann schwierig? Weil du brauchst ja dann, Jerry Seoane hat es auch nicht mitnehmen, du brauchst ja dann eigentlich ein 100%iges Vertrauensverhältnis mit jemandem in deinem Staff. Und ich weiss
ja,
am
besten ist, du hast ein Vertrauensverhältnis mit dem ganzen Staff, ja.
Ja.
Mehr in der Schweiz haben nicht, und eigentlich im Ausland ist so habe ich das kennengelernt, Trainerentlassung sind einmal alles, was dort gestanden ist weg.
Mhm.
Also Co-Trainer 1, Co-Trainer 2, einzelne Ausnahmen, noch der Goalie-Trainer sogar, wobei beim BVB das schwierig ist, weil leider verstorben der Teddy de Beer, aber dass er Ikone war, ja. Oder? Aber alle Trainer, die ich erlebt habe, also beim BVB zum Beispiel oder bei Stade Rennes 2 und beim BVB gefühlt etwa 5, das ist immer das Ganze auch weg gewesen. In der Schweiz ist es einfach so, dass du die finanziellen Mittel nicht hast, um 4 einstellen und 4 weiterzahlen oder schicken. Und darum macht man das. Du hast zwei Sachen gesagt. Ich glaube, dass alle, so habe ich es kennengelernt, dass alle Co-Trainer, die schon dort sind, die machen alles eigentlich für einen Erfolg. Da gibt's keinen, der irgendwie etwas torpediert, oder extra etwas macht, dass du kein Erfolg hast. Weil in der Natur von jedem Menschen ist, ja, du möchtest erfolgreich sein, oder? Bei der Loyalität bin ich nicht ganz sicher.
Kurz noch zu Winter GC. Hochdramatisch, habe ich gefunden. Das Niveau, wie auch die Schlussphase, beides. Bin im Stadion gewesen. Paddy Rahmen, kennst du sehr gut. Die Rückkehr, finde ich, man sieht den Trainereffekt. Haben jetzt trotzdem verloren, 7 Punkte Abstand auf GC. Wie beurteilst du das Winterthur?
Ja, also die Ausgangslage ist ja relativ einfach und der Olli Kaiser vertritt ja das auch nach außen. Für sie geht es jedes Jahr um einen Nicht-Abstieg. Punkt. Ja. Dass die Saison mit Patty Rahm in der Top 6, also Championship Group, das ist absolut nahe an einem Fußballwunder.
Mhm.
Ja. Weil am Schluss ist es schon in den meisten Fällen, nicht immer, aber in den meisten Fällen so, dass das Budget eigentlich auch die Tabellen widerspiegelt. Ist einfach so. Aber der grosse Vorteil, und haben wir auch schon ein paar Mal geredet, bei Vinti ist einfach, dort weiss jeder, was Sache ist. Bei denen geht es einfach um Nicht-Abstieg. Die sind selbstverständlich, sind die tot enttäuscht, wenn die verlieren. Und wenn du jetzt so verlierst, wie da, wie gegen GC in der 93. und jetzt eine Woche, zwei Wochen Pause hast, bis der nächste Match kommt, dann schießt die das an.
Ja.
Aber gleich ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass bei Vinti immer eine Aufbruchstimmung da ist. Immer eine positive Energie da ist. Weil einfach, dass es so vermittelt wird. Und die Jungs, die dort spielen, alle wissen, wir dürfen einfach nicht absteigen. So, jetzt kommt aber langsam, und da sind wir genau gleich wie vorne, auch gegen hinten.
Mhm.
Irgendwann ist eine Punktzahl da. Man sagt zwar immer, du musst dran glauben bis zum Schluss. Aber es ist dann schon so, dass irgendwann eine Punktzahl da ist, wo es dann schwierig wird, den Glauben noch aufrechtzuerhalten.
Gut, den Punkt haben sie letzte Saison auch schon mal erreicht, habe ich das Gefühl gehabt, und haben dann gleich noch den Klassenerhalt geschafft.
Haben sie ihn wirklich jemals erreicht?
Ich habe schon irgendwann...
Ja, weißt du, das Problem ist aber, aber letztes Jahr hast du einen zweiten drin gehabt. Du hast mit Ivo da einen und einen dritten mit GC drin gehabt. GC, wo wirklich schlecht performt hat letztes Jahr. Du hast mit Ivo da gehabt, wo viele Up and Downs gehabt hat, wo du aber gewusst hast als Vinti, du, die sind eher bei uns in der Kategorie. Also hast du zwei gehabt. Jetzt ist es so in der Dümmin, also in der Dümmin, Zürich gewonnen. Lausanne hat einen Punkt geholt und GC hat gewonnen.
Ja.
Also das meine ich, oder, mit dem Glauben. Das wird dann schwierig, irgendwann den Glauben immer aufrechtzuerhalten. Selbstverständlich, so wie ich Vinti kenne, werden die das immer versuchen, bis März, April, Mai, nein, wir steigen nicht ab, und wir gehen und machen. Aber im Unterbewusstsein spielt das eine Rolle. Es kann mir keiner erzählen, wenn du, sag mal, du bist 10 Runden vor Schluss und du hast 14 Punkte Rückstand, zum Beispiel. Was durchaus möglich ist, mhm. Achtung, das sind 1,4 Punkte pro Runde. Das ist fast nicht möglich.
Ja.
Also dann gibt es wirklich eine Mannschaft, die muss sagen, ja, die haben es dann wirklich verdient zum Absteigen.
Aber dann müssen sie ihre Punkte zusammen in der nächsten Woche und hoffen darauf, dass GC das
absolut
nicht macht, oder?
Absolut.
Ja.
Gut, Servet hast du auch noch. He?
Ja, habe ich.
Ja gut, aber
brauchst du Servet zu?
Ja, wir sind immer da und ich diskutiere mit vielen Leuten im Fußball, wenn wir kommentieren oder sonst. Alle sagen immer, Servet ist gut. Irgendwann ist dann, Achtung, gell, ist die Alarmstufe rot da, he? Also das musst du einfach wissen.
Ja, 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 also ein
Punkt
geht's
ja, die sind Trainer, genau, gell,
die sind in genau so da aber, ja.
Ja, ja, alle sagen, ich kenne die welsche Mentalität, Achtung. Ich bin dann nicht sicher, ob hart auf hart Abstiegskampf, Beserbekampf funktioniert. He?
Spannend also.
Wie ich sage, ich habe 2 Jahre in Genf gespielt. Also wir haben 4-0 geführt in der Halbzeit oder 3-0 einen Rückpass und das ganze Stadion nicht pfiffen. Das ist die Genfer Mentalität.
Mhm.
Und wir haben eine Mannschaft gehabt, wo ich muss sagen, gut, viel besser setzt es dazu mal nicht gehen in der Schweiz, oder? Mit etwa 7 oder 9 Nationalspielern von der Schweiz.
Ja.
Und dann Bulgarische und weiss nicht was. Und was ich damit will sagen, dass die Mentalität vom Genfer, dass immer, und war arrivé. Einfach aufpassen, weil die haben auch die andere Seite, das Nonchalant, irgendwann ist sich jeder selber am nächsten. Und das kann ich sagen, weil ich weiss, wie es ist.
Mhm. Gut. Werden wir sicher darauf zurückkommen.
Ja.
Hoffe aus Genfer Sicht, dass es nicht wieder so ein Fall
ist,
wo du mir
nicht
irgendwann ein WhatsApp schreibst, siehst du, wie ich es dir gesagt
habe. Nein, das hoffe ich nicht. Nein.
Aber kommen wir doch vom traurigen Abstiegskampf zum traurigen Noah Okafor. Murat Yakin hat letzten Mittwoch seinen Kader für die letzten 2 Spiele bekannt gegeben. Viele Überraschungen hat es nicht drauf gehabt. Michel Aebischer kommt zurück nach Verletzung. Und der Christian Fasnacht erstmal wieder nominiert seit fast 2,5 Jahren, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und dann ist er gefragt worden zum Noah Okafor. Ist inzwischen regelmäßig in der Startelf bei Leeds United in der Premier League. Hat auch schon 2 Goal geschossen. Und der Murat Yakin hat gesagt, er hoffe, dass irgendwann bei ihm ankäme, was er für eine Rolle hätte. Man sei im Austausch und am Schluss zählen aber auch die Statistiken. Und beim Noah Okafor ist es überhaupt nicht gut angekommen, weil er zumindest schon mal 2 Saison-Goal mehr geschossen hat als zum Beispiel der Andy Zekiri, der immer dabei ist, wo noch gar kein Goal geschossen hat in der polnischen Liga seit seinem Wechsel. Cedric Eiten hat zum Beispiel auch seit dem September kein Goal mehr geschossen in der zweiten Bundesliga. Und er sagt auch, es hat eigentlich gefühlt seit seiner letzten Nomination von einem Jahr keinerlei Kontakt mehr gegeben. Man hat ihn aber sogar auf Pickeliste da aktuell und er sagt, das bedeutet, ich muss verfügbar sein, aber wie kann es sein, dass man mich nicht anruft, um mir zu sagen, woran ich arbeiten muss. Die Entscheidung sei okay, aber wenn auf der Liste sei, müssen wir ja einmal anrufen oder kontaktieren, um überhaupt zu fragen, wie geht es da noch? Wie erlebst du das Thema Okafor?
Also, ich habe Noah Okafor trainiert in der U18 beim FC Basel. Der Noah ist eigentlich ein sehr herzlicher, lustiger, gut gelaunter, wirklich ein toller Typ. Ich habe das auch gelesen, vor allem habe ich den Bericht gelesen in der Sonntagszeit, wenn ich das hier sagen darf. Am Ende vom Tag werte ich es eigentlich nur als Hilferuf. Aber der Hilferuf in diesen Aussagen, alle die du aufgezählt hast, sind komplett irrelevant. Und im Normalfall, also ich habe ihn auch kontaktiert, weil ich ihm wollte sagen, dass ich da bin. Weil ich ihn schon so länger kenne und werde über ihn reden. Ich habe keine Antwort bekommen, bis gut. Ich weiß auch nicht, wie lange die Jungen am Schlafen am Morgen, aber 7:30 anscheinend nicht erreichbar. Was ich damit will sagen, ist, dass ich nicht mehr äußere über persönliche Kritik äußere, wenn ich es nicht vorher abgesprochen habe.
Ja.
Also, nochmal. Noah, top Junge, sehr herzlich. Am Ende vom Tag absolut komplett falsch beraten. Weil für mich ist es ein Rätsel. Also nein, Zusammenhänge sind relativ klar, aber für mich ein Rätsel, wie du von Milan, also Weltmetropole, Modemetropole, kulinarische Metropole, hast mit Milan einen Club, der für mich einer der 10 besten ist, wo du kannst spielen auf der Welt, vom ganzen Glanz, und du gehst zu Leeds.
Gut. Konkurrenzsituation. Also ist ja nicht so, als hätte man jetzt wahnsinnig auf ihn gesetzt.
Ja, aber dann setzt du dich durch. Also weißt du, einen Transfer machen, klar spielt er jetzt bei Leeds in der Premier League, aber irgendwann setzt dich doch durch, Widerstand, schaffst bei Milan. Wo ist der Weg fertig, wenn du dich bei Milan durchsetzt? Ja, da gibt es noch 4 Klubs auf der Welt, gell? Dann bist du bei Man City, bist du bei Real Madrid, Bayern München, Barca. Da ist ein Geschicht im Schacht, der, wo noch höher ist.
Ja.
Jo, Inter kannst du, aber ist schwierig, oder? Aber du weißt, was ich mit dem eigentlich will sagen. Und dann gehst du aber zu Neapel, wo ich muss sagen, okay, du bist italienischer Meister, aufgrund von Konstellationen, auch nicht wahnsinnig viel gespielt, und gehst dann zu Leeds.
Also nicht wahnsinnig viel gespielt, ist noch übertrieben.
Ja. Also ich sage einfach, dass komplett falsch beraten. Aber er an sich ist nicht. Eigentlich ist das ein sehr herzlicher Typ. Da drin habe ich aber auch viele Sachen gelesen in diesem Sonntagszeitungsartikel, wo einfach offensichtlich sind, warum es so ein Problem ist. Oder? Also wenn man sagt, ja, es ist relativ absehbar gewesen, dass er Profi wird, von einer Person in diesem Artikel, dann weiss ich, wie die Handhabung war, schon bei der U15, U16, U17 Nationalmannschaft. Also das heisst, der Okafor hat einfach immer gespielt, weil er ihnen die Chance gegeben hat, oder eine Wahrscheinlichkeit, dass die U17 gewinnt.
Mhm.
Weil für Prestige, für einen SFV ist es ja dann wichtig in Stufe U15, U16, rede nicht von höheren Stufen. Achtung, U21 ist sehr wichtig. U19, wenn du an einer Euro bist, Weltmeisterschaft, absolut auch kein Thema. U17, andere Weltmeisterschaft ist auch wichtig. Alles andere ist Geplänkel. Mhm. Aber es ist dann immer wichtig, dass man die einzelnen Match gewinnt. Und der Okafor hat eigentlich nie in dem Sinne Widerstand gehabt. Sondern es hat sich alles von allein ergeben. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Und wenn es so eine, das macht ja auch etwas mit so einem Spieler. Und in diesem Artikel steht auch, dass er nur Leute um sich herum hat, die ihm sagen, dass er der Beste ist. Er ist nicht der Beste.
Aber, also, er hat offensichtlich.
Er ist überhaupt nicht der Beste.
Sehr viele Leute in seinem Umfeld, wo.
Ja, gut, aber das Umfeld kannst du, am Schluss zählt das auf dem Platz und deine Statistik. Punkt. Ganz einfach. Das ist das, was dich ausmacht als Spieler. Dass der Hilferuf da ist, dass Unverständnis da ist, nicht Nationalspieler zu sein, kann ich ein Stück weit nachvollziehen, aufgrund von dem, was er eigentlich kann. Der Muri hat aber auch gesagt, er weiss nicht, er soll endlich begreifen, was seine Rolle ist. Der Noah muss wissen, dass seine Rolle kann sich nach jedem Spiel ändern. Die Ausgangslage muss er aber checken. Also wenn der Muri ihm sagt, los, du bist ein Ergänzungsspieler, aber setz dich durch. Aber du eigentlich das Gefühl hast, ich müsse hier spielen, ist ein komplett falscher Weg. Und dann noch sagen, dass der spielt oder der spielt und so, das ist komplett, du manövrierst dich ins Abseits. Das bringt niemandem irgendetwas. Der Noah muss lernen, sich auf sich konzentrieren. Aber im Innersten ist das ein toller Junge. Wirklich. Er ist einfach komplett falsch beraten.
Aber du sagst das in dieser Überzeugung und ich glaube, dass das Potenzial und das Talent hat, ist auch unbestritten.
Tun wir mal das Talent auf die Seite, weil das Talent
ja
in Diskussion geht man auch langsam
ein bisschen aufmachen. Dann hat er ja ein riesiges Imageproblem.
Ja, das schafft er ja selber.
Ja, eben.
Ich sage, darum ist er falsch beraten. Ich zum Beispiel, wenn ich sie beraten wäre oder nahe bei ihm wäre, dann hättest du den Podcast oder im Athletic irgendwie in dieser Zeit unmöglich, dass das so erscheint. Unmöglich. Wo sind denn die Büro? Weil heute haben ja die Spieler alle, im Gegensatz zu uns, ich habe meinen Papi und einen Anwalt. Heute hast du irgendwie von einem Ernährungsberater oder Beraterin bis zum
PR-Berater. Ja, 24 Stunden, 7 Tage kontrollieren. Also der taucht
irgendwelche
Streams auf, wo er die ganze Zeit über Rolex und Patek Philips und weiss ich was alles
redet. Das sehe ich nicht, weil ich keine so sozialen Medien habe.
Eben der Podcast, wo
ja, aber da sind wir doch auch wieder, Tobi, da sind wir doch wieder bei der Beratung. Irgendwann muss doch einmal mal ihm sagen, du, hör mal. Vielleicht ein bisschen weniger Rolex, ein bisschen mehr auf dem Platz. Aber du musst ihm das sagen. Aber ja, wenn du ja niemanden drum herum hast.
Beratung auch annehmen. Hast du das Gefühl, das sagt ihm niemand?
Nein. Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass ihm das niemand sagt. Ja? So habe ich das Gefühl. Aber ich habe die Leute alle kennengelernt. Ich habe auch ihm seine Brüder einen trainiert. Oder ab und zu trainiert. Und ich kann nichts in dem Sinn, dann muss die Entwicklung so gesehen sein, die ich heute nicht mehr kenne. Ich kann nur über das reden, was ich kennengelernt habe. Und heute noch kennen wie Noah. Und das ist im Herzen, ist das eigentlich ein toller Bub. Am Schluss ist das Interview nichts anderes als ein hilfloser Hilferuf.
Wo er aber sämtliche Klischees erfüllt, wo man ihm
absolut richtig, ja, darum sage ich schlecht
beraten. Dass er sich grösser sieht als die Mannschaft.
Absolut.
Der Zeitpunkt ist wirklich eine Frechheit eigentlich.
Absolut, richtig.
So kurz vor dem entscheidenden WM-Quali-Spiel.
Mhm. Gut, ist ja kein Zufall, dass es so kommt, oder?
Ja, aber
das kommt ja noch dazu.
Ja, ich weiss jetzt nicht, ob der Journalist der geschuld ist. Also,
nein, aber es ist ja kein Zufall. Auch von ihm nicht.
Ja, aber das ist ja, du tust ja dann nicht nur den Murat Yakin angreifen, sondern du tust ja dann auch dich als Teil von dem Team diskreditieren. Weil du tust ja, oder unter Umständen wird jetzt jeder, der von uns, vom Mikrofon, kommt, die nächsten Tage gefragt zu dem noch OKV. Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, die haben Bock, um das zu diskutieren? Nein. Wenn es ja, doch um Schweden und Kosovo geht. Also er geht ja gezielt das Risiko ein, Unruhe zu schaffen in dem Team, wo er möchte, Teil davon sein.
Also der Zeitpunkt ist falsch, Art und Weise ist falsch, er ist schlecht beraten. Hankerum muss ich aber sagen, man kann jetzt diskutieren, muss es über die Medien machen. Aber er steht da und sagt eigentlich, was er denkt.
Ja, aber hast du...
Ich sage nicht, dass das richtig ist, he? Ich glaube, wir haben lang genug diskutiert jetzt. darüber, dass es falsch ist. Der Zeitpunkt ist falsch, schlecht beraten, Inhalt ist scheiße. Am Schluss ist es einfach, Entschuldigung fürs Wort, aber am Schluss ist es einfach so, dass er ansteht und irgendwie seine Gefühlslage mitteilt. Ob der jetzt das muss oder nicht muss, Fakt ist, er macht's.
Ja.
Gut, er macht's aber nicht hinterdurch. Gut, er hat eigentlich direkt, wahrscheinlich bin ich ganz sicher, das, was man ein bisschen gehört an der Euro, hat man das auch schon direkt an der Euro relativ gemacht. Das Problem bei diesen Jungs, und da ist nicht nur ein Knock-off-Problem, sondern ich sehe das überall in der Fußballwelt. 80% ist mehr Schein als Sein. Die tun sich gnadenlos überschätzen. Dass der Noah ein sehr guter Spieler ist, dass der Noah sich in der Premier League kann durchsetzen, müssen wir nicht darüber diskutieren. Und übrigens, er hat 6 Champions League Goals. Ich glaube, noch 2, die mehr haben als er, oder?
Du sicher?
Das hast du gesagt, aber das gehe ich mal davon aus. Nein, glaube ich nicht, nicht weniger. Nein, ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall, dass er das Potenzial, ich rede Talent, rede ich nicht, weil das regt mich auf, dass er das Potenzial hat, auch in der Nationalmannschaft ein wichtiger Spieler zu werden.
Ja, ohne Zweifel.
Ohne Zweifel. Jetzt ist aber 2:12 für ihn, weil er muss jetzt komplett eine Wendung machen. Weniger ist mehr. Also weniger schwätzen, mehr auf dem Platz.
Du kennst sowohl den Murat Yakin als auch den Noah.
Warum sag ich? Also bei Muri bist du relativ, wenn du so bist du relativ auf der menschlichen Seite. Wenn du mit Muri direkt redest und ihm eigentlich deine Meinung sagst, hat der Muri kein Problem mit dem. Überhaupt nicht. Aber der Muri ist, ich sage nicht, dass er nachtragend ist, aber er vergisst nicht, was auch sein Recht ist.
Mhm.
Und mit dem Muri streiten, in dem Sinn, als Mensch ist relativ schwierig. Sind wir uns einig? Also ich persönlich kann nur aus menschlich, aus positiven Erfahrungen reden. Der Trainer ist ein bisschen anders. Klar bin ich nicht einverstanden gewesen, dass er mich am linken Flügel raus tut. Absolut. Aber das ist jetzt etwa 14 Jahre oder 13 Jahre her. Absolut kein Thema mehr. Aber als Mensch ist es relativ schwierig. Er vergisst nicht. Aber er hat schon gerne Spieler, die grosse Fresse und dann liefern.
Ja.
Das hat er gern. Weil er selber so war. Also Achtung, der Muri ist als Spieler dann nicht das absolute professionellste Beispiel gewesen. Also wenn du sagst, Profi-Verhalten, gleich Murat Yakin. Das weiss er. Er liebt eigentlich Spieler, die einfach anders sind. Aber in dem anders musst du in diesen Leitplanken sein. Und mit dieser Aktion muss er noch einfach wissen, ist über die Leitplanke hinaus. Ist einfach so.
Pierluigi Dami wird heute Nachmittag, wenn dann der Podcast schon rauskommt oder parallel, Klartext reden zu Akte OKV, hat man angekündigt. Ich gehe davon aus, dass man nicht die Tür komplett zumacht, auch mit Blick darauf, ich weiss auch nicht, wenn jetzt der OKV plötzlich 15 Goal schiesst und man Verletzungsprobleme hat in der Offensive, wird man ja dann müssen die Personalien analysieren Richtung WM, sofern die Quali funktioniert in den nächsten Tagen. Aber so, wie ich jetzt das Gefühl kenne, wie der Murat Yakin Entscheidungen fällt, also wenn die Tür zur Schweizer Nationalmannschaft dann nur auch vor ist nach dem Interview, also den Spalt sieht man schon fast nicht mehr. Oder hast du ernsthaft das Gefühl?
Du, da gibt es immer Möglichkeiten, um die Türen wieder aufzustossen. Da sehe ich kein Problem. Aber es ist klar, dass jetzt die Phase ist, wo der Noah so beraten muss sein, dass er bis und mit März kein einziges Mal über die Nationalmannschaft redet.
Ja, das ist ja nicht so, aber...
Ja, weiss ich nicht, ob es so einfach ist, wie du das darstellst. Nein. Ich, weißt du, am Schluss muss ich sagen, ist schon ein Luxus, wenn du auf ihn kannst verzichten. Aber anhand so, wie es jetzt ist, darum sage ich, einfach schlecht beraten. Und das ist das, was ich schon viel verfolgen muss. Aber schlecht beruht im Sinn von, weißt, wenn ich ihn getroffen an Weihnachten, dann bringt er dazumal ein Milan-Liebli, wo ich muss sagen, unfassbar herzlich bedankt für die Zeit in der UA und so weiter und so fort. Das ist die Seite, die ich eigentlich von ihm kenne. Und darum sage ich, falsch beraten. Das ist eigentlich wie wenn du 10-mal auf die Herdplatte lenkst und das 11. Mal immer noch drauf lenkst.
Ja, aber also
der Lerneffekt muss schon bei ihm irgendwann da sein, bin ich einverstanden. Aber du kannst bei ihm, dass er gewiss ist, die Aufgabe vom Umfeld, dass ich so die Wahrscheinlichkeit eingrenzen, wie nur möglich. Weil es geht nicht anders. Und jetzt bin ich einverstanden, ich sehe ja das auch. Dort Louis Vuitton Tasche, dort im Privatjet. Wobei der Privatjet auf Salzburg hat nicht auch gebucht. Sondern Salzburg hat er bucht, oder?
Mikronos hat ja. Aber ist auch egal. Andere Spieler
machen ja, das. Ja gut, auch. Aber Entschuldigung, können wir 20, 30 Spieler sagen, die mit dem Privatjet
sie verkaufen umfliegen. Sich aber nicht, als wären sie ein Gangster-Rapper.
Bin ich einverstanden? Ja. Aber anscheinend ist ja das cool heute. Also ich sehe Sachen, wo ich nur den Kopf kann schütteln kann. Und von lauter Kopfschütteln habe ich keine Schuppe mehr. Ich
finde, dass aktuell mega cool ist. Auch außerhalb von unseren Zielgruppen. Aber vielleicht mag ich mich täuschen.
Anscheinend ist es cool, außerhalb von unserer Zielgruppe.
Ich sage dir, ich habe das Gefühl, er hat wirklich ein massives Imageproblem. Und wenn er
das ist klar,
so nett ist und so herzlich und eigentlich auch gut erzogen, wo nicht nur du sagst, aber einen gewissen Respekt hat, so wie du ihn jetzt gerade beschreibst, und dann aber so in der Öffentlichkeit wirkt.
Das geht nicht.
Das ist klar.
Das ist richtig, ja.
Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Wir haben jenste Leute am Freitag auch rund um SFV geschrieben und angerufen. Er hat gerade seine Nazi-Karriere zerstört mit dem Interview. Aber du hast noch Hoffnung?
Ich habe Hoffnung, ja.
Ja?
Ja.
Wir haben schon das letzte Mal geredet, aus seiner Sicht kann nicht mehr viel passieren bei dieser WM-Quali. Die Schweiz qualifiziert sich, wenn es nach dir geht. Siehst du immer noch so?
Ja, also die Konstellation ist so, das kannst du gar nicht verspielen.
Ja, fast nicht, ja.
Nein, das sind 33,3%, die passieren gegen Schweden. Mhm. Niederlage. 66,6% sind Sieg oder Unentschieden. Also, und dann hättest du den Punkt und dann gehst du im Normalfall mit entweder 3 oder 2 Punkte Vorsprung in der Kosovo. Ja, bitte.
Kosovo wartet unter anderem der Albion Haidari und der Leon Aftulari.
Sie haben 3 Rückstand, oder, der Kosovo?
Ja.
3. Also, wenn sie gewinnen, dann sind es noch einer.
5.
Nein, dann ist es noch...
5...
Doch, dann ist es noch einer. Entschuldigung. Gehst du mit 1 Punkt oder mit 3 voraus? Kannst aber auch mit 6.
Kosovo muss zuerst mal gewinnen in
Slowenien.
Ja, das stelle ich mir nicht so schwierig, nicht so einfach vor.
Nein, ich auch nicht.
Ja, und das Torverhältnis ist ja plus 5.
Nein, also es ist, für mich ist eigentlich Qualifikation ist noch Formsache.
Spätestens in Pristina wird man dann auch wieder auf den Leon Aftulau und den Albion Haidari treffen. Bei Hoffenheim beide mittlerweile Stammspieler. Albion Haidari das erste Goal geschossen jetzt gegen Leipzig. 4 Siege hintereinander in der Bundesliga. Hat ich durfte treffen am letzten Donnerstag. Und ich bin dann schon heimgefahren zurück in die Schweiz und dachte, es ist schon ärgerlich, dass die zwei nicht für die Schweiz spielen. Weil ich habe das Gefühl, beide nicht nur Fußballer ist top, sondern auch zwei coole Charakter. Sehr unterschiedlich, aber zwei richtig coole Charakter. Einer davon hat dich in den Himmel aufgelobt. Albi Haidari hat gesagt, er hätte es geliebt, unter dir zu trainieren. Er hätte es geliebt. Schönes Kompliment. Ich habe gedacht, das darf ich dir so ausrichten.
Das ist sehr lieb, Messi, wenn man ja.
Wie siehst
gut,
du?
Er hat auch immer gespielt.
Wie siehst du, sind die so verzichtbar, wie man so das jetzt so verkauft beim SFV?
Also es gibt zwei Seiten. Es gibt die eine Seite, wo du gesagt hast, menschlich, spielerisch, ist sicherlich, hatte die ihren Weg, ihren Platz in der Schweizer Nationalmannschaft gefunden.
Mhm.
Aufgrund von der Geschichte vom vom Fußball, SFV, Doppelbürger, Abwandern für eine andere Nation. Du kannst mich gerne korrigieren, fallen mir aber drei Spieler ein, die in den letzten 30 Jahren ein Verlust gewesen sind, dass man sie nicht gehabt hat. Also mit Abstand der Ivan Rakitic.
Ja, Rakitic.
Robby Di Matteo.
Ja.
Wo wahrscheinlich auch, bin ich nicht ganz sicher, ob die Konstellation war, beide älteren Teile, Italiener oder halb-halb, das weiss ich nicht mehr, aber sicherlich auch ein Verlust. Und dem Laden Petric. Und dann fällt mir keine ein, wo jetzt nicht hast können sagen, ja, das ist jetzt gnadenlos schade. Also es hat, Achtung, nicht falsch verstanden, nichts mit dem Spieler Heidari und Abdullah zu tun. Die hat ihren Weg in der Nationalmannschaft gemacht. Klar ist es schade, dass sie nicht dabei sind, aber es gibt die andere Seite dann auch, aufgrund von der Geschichte von denen, die sich gegen die Schweiz entschieden haben, sind es die drei, die ich genannt habe, die ein Verlust waren in den letzten 30, 40 Jahren.
Stand heute beides Stammspieler in der Bundesliga, ja. Haben wir dann auch nicht so wahnsinnig viel.
Ja, nein, ist schon klar. Schon klar. Ich darum sage ja, sportlich sicherlich, menschlich, sportlich, hätten die ihren Weg gemacht in der Schweizer Nazi. Auf Tour raus, sage ich einfach, wird sich zeigen, ob es dann effektiv so ist.
Ja.
Weil in den letzten 30, 40 Jahren die drei Spieler, die ich gesagt habe, sind ein Verlust gewesen und der Rest hat kein Aufgebot gehabt. Meiner Meinung nach, außer du korrigierst mich.
Ja.
Muss aber Vico graben.
Man muss Vico graben, ja. Haben wir jetzt gerade keine Zeit mehr, weil wir müssen zum Mittag essen. Letzte Frage. Ersatz vom Remo Freuler, wenn wir schon bei Verlust sind. Granit Xhaka hat seinen Partner am Schlüsselbein verloren. Wer siehst du dort als Ersatz?
Was sind die Optionen?
Also schon mal Sambi könnte man als Option, ist auch Input geworden, als Option gesehen, weil er ja bei Freiburg auch 8 und sogar schon 6er gespielt hat. Soweit ich den Murat Yakin und seine Denkweise kann nachvollziehen, ist er aber ganz klar in der Offensive gesetzt, in der Schweizer Nationalmannschaft. Dann hätten wir Vincent Sierro, wir hätten Cibrisso, wo auch schon gegen Slowenien in der Startelf gestanden ist, mit Freuler und Xhaka, und wir hätten Michel Ebischer.
Gut, du hast Fabi Rieder noch. Oder? Du kannst eigentlich mit, gut, sind zwei Linksfuß, das ist vielleicht ein bisschen suboptimal, wenn du Manzambi auf Position 10 stellst und Xhaka und Rieder auf Position 6 oder so ein bisschen Rieder 8, Xhaka 6 und Manzambi auch so 8, 10. Das kannst du machen. So wie ich den Muri kenne, wird er aber ja, eher eine Offensive und eine Mischlösung finden. Also Tendenz eher auf so.
So?
Ja.
Und dann Rieder da vorne da?
Genau. Ja.
Ich glaube, es wird der Sierro.
Was auch...
Und Rieder oder ja, so was, vorne da.
Genau, was auch ein valabler Ersatz ist, absolut, ja.
Gut. U17 verfolgst?
Mhm. 4 Punkte habe ich gesehen, ja.
Ja, ja. Auch heute, sobald es dann... Wenn's Podcast-Folge rauskommt, wissen wir dann noch, was das letzte Gruppenspiel war. Mhm. 16-Final sind sowieso.
Gut, schwierig nicht.
Ja.
Ja gut, wir sind ja die ersten drei.
Beste Gruppe Dritte.
Die beste Gruppe Dritte kann ich auch noch. Also, ja gut.
Sonst das wieder so schlecht wird.
Überhaupt nicht. Das ist wichtig für unseren Nachwuchs, dass die Ergebnisse... Also, nein, die Ergebnisse an sich interessieren nicht. Es ist klar, dass wenn du an einer WM bist, dann ist es sicherlich cool, wenn du dort so weit kannst kommen, wie noch möglich. Aber ja, also bei allem Respekt vor anderen Nationen, klar, in diesem Alter ist noch vieles ausgeglichen. Aber es ist, glaube ich, nach langer Zeit wieder mal das erste Mal, dass man überhaupt gegangen ist an eine WM.
Ja. Hat Spieler, wo findest
du
Potenzial?
Hat Spieler darunter, ja, selber solche, die ich schon trainiert habe. Bei Aarau mit dem Michailovic, ich glaube Michailovic heisst er, oder? Wirklich cool, auch charakterlich, Ivan Frey, cooler Spieler. Ist noch ein bisschen dünn gewesen. Braucht noch ein bisschen seine Zeit. Aber hat schon ein paar Spieler. Weißt, wie soll ich das sagen? Es ist... das ist alles ein bisschen plus minus, so mit 16, 17 ist alles ein bisschen ausgeglichen.
Ja.
Und ich maß mir nicht an, zu sagen, wie andere im Schweizer Fußball, ja, der wird einmal Profi und der wird einmal Profi. Ja, weil dann kann ich sie auch die Lottozahlen voraussagen vom Samstag. Darum maße ich mir das nicht an. Ich kann nur sagen, das ist ein guter Spieler oder hat sicherlich viele Anlagen, dass der Weg könnte gut werden. Und da hat es ein paar drunter, aber am Schluss entscheidet so viel Parameter, wo du dann in deinem Club kriegst, deine Chance kriegst du nicht, gehst ins Ausland, versuchst, erste Vertrag, was machst du mit dem, sparst oder fährst auf ausflippen und so weiter. Das sind so viele Kriterien, wo es braucht, wo du eigentlich klar musst sein in deinem Weg.
Gut. Du hast ja schon x Sachen vorausgesagt, also würde ich dir eigentlich auch die Lottozahlen zutrauen. Aber wir werden das nächste Mal, wenn du uns wieder besuchst, sehen, dann sicher wieder mit dem Florian, würde ich mal sagen. Danke vielmals.
Danke dir, ja.
Für deinen Besuch und deine Expertise. Wie immer, eine grosse Freude gewesen. Und wenn ihr Feedback habt an uns, auch Fragen an Alex, forza@blick.ch oder an anderen Kanal, wo ihr uns erreicht. Und dann würde ich sagen, bis ganz bald und schöne Länderspielpause.